Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Oder Ihrem Vermögen beschäftigen oder sagen wir mal mit der langfristigen Strategie, weil sonst geht's schief. Und dazu sind beide heute hier, Falk und Arne Elsner. Ich freue mich sehr, die beiden Trading Brothers, und die haben eine Strategie dazu, die sie uns jetzt hier vorstellen. Falk, Arne, schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke. Danke für die Einladung.
Dann legt mal direkt los. Ist so euer Ansatz.
Fang du an. Ja, also erstmal, heute geht es um Vermögen und wie man Vermögen auch einteilt, um nachhaltig Rendite zu erhalten. Dazu bieten wir ein Konzept, in dem sich viele Anleger auch wiederfinden. Dass sich Anleger dort wiederfinden, das wissen wir durch das zahlreiche Feedback, was wir durch unsere Kunden erhalten. Und dabei spielen Regeln eine ganz, ganz große Rolle. Und da gehen wir heute auch drauf ein. Auch zeigen wir heute einen Einblick in spekulative Depots und wie man mit Teilkapital spekulieren kann. Als Bonus wollen wir heute 3 Online-Seminarplätze für das kommende Wochenende verschenken, wenn ihr uns eine Frage per E-Mail beantwortet. Es ist also sehr wichtig, dass ihr heute aufmerksam seid, weil es wird eine Frage am Schluss gestellt, die ihr per E-Mail beantworten könnt. Jetzt aber erstmal, wer sind wir? Falk und Arne Elsner. Ja, Falk und ich investieren und wir spekulieren seit vielen, vielen Jahren, und Anleger können in diesem Projekt Trading Brothers sehen, was wir tun. Heute möchten wir dieses vollständige Vermögenskonzept mal präsentieren. Das ist die berühmte Pyramide. Und Falk und ich, wir haben Aktien seit den 80er Jahren und wir beide sind jetzt etwas über 40. Na, das heißt, unsere Eltern haben schon damals dafür gesorgt, dass wir Aktien haben. Wir wussten also noch gar nicht mal, was Aktien sind, und hatten auch schon welche. Da waren wir noch so klein. Ja, wir durften diese großen Türme in Frankfurt da immer hoch und runter fahren in den 80er Jahren. Das hat auch viel Spaß gemacht. Und ja, so hat sich das entwickelt. Heute sind wir größer und heute geben wir dieses Wissen, was wir über viele Jahrzehnte aufgebaut haben, auch gerne weiter. Ja, dann wollen wir noch sagen, wir machen beide gerne Sport. Wir waren im Kickboxen international sehr erfolgreich und Falk ist damals sogar Weltmeister geworden. Und die erlernten Tugenden bei so einem Kampfsport, die adaptieren wir an die Börse. Denn auch dort muss man, wenn man mal so einen Tiefschlag kassiert hat, auch wieder aufstehen können. Wie das funktioniert, das erklären wir, wie gesagt, anhand unserer Pyramide, die wir seit 2010 schon öffentlich besprechen. Ja, und wir zeigen unseren Kunden deswegen auch dieses Börsenkonzept und haben eine Überschrift getan. Diese Überschrift, die heißt Gemeinsam Börse. Und mit den Worten möchte ich auch an den Falk übergeben, der dieses Konzept jetzt mal federführend durchleitet.
Ja, genau. Die Überschrift, die wir uns ja gegeben haben, ist das vollständige Vermögenskonzept für kleine und für große Depots. Und Edda, du hast gesagt, 30 Minuten, das ist schon ambitioniert, ein vollständiges Vermögenskonzept für 2 verschiedene Kriterien einzubringen. Und ich will an der Stelle einfach mal ansetzen und ein paar Impressionen, ein paar Ideen, aber eben auch Techniken anzubringen, die wir tatsächlich verwenden. Wir beide haben größere Depots, aber wir haben viele Erkenntnisse auch von Leuten, die eben richtige Einsteiger sind. Also ein kleines Depot erst einmal aufbauen wollen. Und zuvor muss ich, bevor ich da richtig einsteige, den Disclaimer zeigen. Also das, was wir hier beide machen, die der reinen Wissensvermittlung, und wir machen das mit echten Konten. Also das, was wir zeigen, machen wir real. Und deswegen verweisen wir dann nochmal drauf, auf unserer Seite findet ihr diesen Haftungsausschluss und den könnt ihr auch jederzeit bei uns an- und ausfragen. Gut, würde ich sagen, steigen wir ein. Die zentrale Frage, Arne, du hast ja viel Kontakt dann auch per Telefon zu dem einen oder anderen, der uns anschreibt. Wie ist eigentlich Börsenerfolg? Und der Gentleman, den ihr hier seht, das ist Benjamin Graham. Der ist wichtig, weil der hat Folgendes gesagt: Am wichtigsten ist Disziplin und Regeln. Also weder Talent, noch Stärke, noch irgendwelche Wissensdinge sind, also Wissen gehört schon zu den Regeln hinein, aber eigentlich konzentriert es sich auf diesen Bereich, und es gibt auch jede Menge Literatur, die wir lesen, wo es tolle Ideen drin gibt. Eines der Konzepte, die wir anwenden, wird von Benjamin Graham sein, Lehrmeister von Warren Buffett, also ein reiner Investoransatz, da werden wir euch was geben. Und der Gentleman hier, das war der Nassim Taleb, der ist ein bisschen spekulativer vorgegangen. So ganz so krass wollen wir es nicht machen. Aber wir haben so eine Light-Variante, wie er das in seinem Buch beschrieben hat, und die funktioniert auch gut. Und unter anderem eines dieser spekulativen Depots wird heute verkauft. Also heute werden wir Gewinne mitnehmen in einem Depot. Und ich will euch mal zeigen, was da eigentlich dahinter steht. Ja. Und vielleicht, Arne, Regeln. Wie kommen die Leute so mit Regelwerken zurecht?
Ja, ich habe viel Kontakt zu Kunden. Ich telefoniere ganz gerne auch. Und da wird immer wieder klar, dass die Regeln, also das fixe Regelwerk, ein Problem sein kann. Das sind Fluch und Segen in einem. Nämlich Regeln sind da, um sich dran zu halten, und Regeln sind eben auch da, um sich daran zu halten, egal was die Emotionen sagen. Und manchmal gibt es Regeln, manchmal gibt es Einstiege, die man machen muss, und das Bauchgefühl sagt, nee, 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 lass das mal bleiben. Also da sind Widersprüche, Fluch und Segen gleichzeitig.
Ja, und wir haben uns da auch Gedanken gemacht, und damals, als wir gestartet sind, eines der Regelwerke unseres Vaters, das war ganz lustig, die haben wir gefragt, wie hast du denn damals Aktien ausgewählt? Und lustigerweise hat er gesagt, ich gucke ein Fußballspiel, ich gucke, was für eine Bandenwerbung da ist, und wenn das ein Marktführer weltweit ist, dann kaufe ich die Aktie. Geile Strategie, klappt heute so nicht mehr. Das haben wir damals im Jahr 2000 auch festgestellt. Nee, so kannst du heute nicht mehr vorgehen. Wir brauchen Regelwerke. Und dann haben wir festgestellt, es gibt ja verschiedene Risikoebenen. Und da kommen wir schon zur Pyramide, die wir haben, die verschiedenen Risikoebenen. Es gibt den einen, der will eigentlich keine großartigen Risiken eingehen und einen Buy-and-Hold-Ansatz machen. Das sind unter anderem auch die ETFler, die über Sparpläne so ihr Vermögen langfristig aufbauen wollen. Das kann man auch ein bisschen besser machen als mit ETFs. Da gibt es verschiedene Strategien. Da gibt es dann eben aber auch die Aktiendepots. Aber grundsätzlich kann man sagen, das ist risikooptimiert. Man will eigentlich das, was man hat, nicht mehr verlieren. Und dann baut darauf auf die Trader, Swing Trader, kurzfristige Trader, mittelfristige Trader. Das nennen wir die Beimischungen. Und natürlich die, die ein bisschen zocken wollen. Also richtig spekulativ. Da gehören auch dann so Dinge rein wie der neueste heiße Scheiß, KI, Bitcoin, was weiß ich was ist. Kann man alles mal machen. Es gibt auch lustige Ideen, die durchaus mal funktionieren können. Aber die Pyramide zeigt eher mit kleinem Kapital, und da kann man auch dann vielleicht auch mal daneben liegen. Ja, auch wir haben ein paar Investitionen schon gemacht, die haben nicht geklappt. Mein Vater hat damals eine Ölbohrfirma gekauft, Parker Drilling. Die war zwischenzeitlich richtig viel wert, haben wir Namensaktien angeliefert, heute nichts mehr. Pleite gegangen, Feierabend. Hat kann nicht auch passieren. Geklappt, ja. Und da ich nicht zu tief in diese Thematik einsteigen möchte, aus Zeitgründen, also möchte schon, aber aus Zeitgründen, habe ich euch mal einen Link hier reingepackt, welche grundlegenden Dinge in so einer Vermögenspyramide wichtig sind. Wir nennen es die Grundlagen. Also das, was man wirklich wissen sollte an der Börse, um da eben dann auch langfristig erfolgreich zu sein, fasse ich ein paar Dinge zusammen. Dann will ich euch gleich mal zeigen, einen Start eines Investor-Depots. Wie fängt man denn als ein Warren Buffett, als ein Benjamin Graham eigentlich an? Und wir werden die Frage beantworten, welche 5 Aktien würden wir heute kaufen? Die geben wir euch gleich mit. Und dann werde ich ein paar Sachen sagen zu Trading-Techniken, Swing-Trading, wenn ihr so wollt. Aber ich will mich eher darauf konzentrieren, auf die spekulativen Dinge. Also da, wo man mal richtig Rendite machen möchte, aber eben auch mit gewissen Depotschwankungen umzugehen, wer lernen muss, ne? Richtung Risikomanagement. Ja. Wie ist so deine Erfahrung, Risikomanagement? Was ist so das Problem der Leute?
Das Hauptproblem ist genau dieses. Man macht zu viel Risiko, also meistens in der Positionsgröße. Das heißt, man spart sich mal seine 20.000 hart zusammen und geht dann sofort in ein spekulatives Depot rein, ausschließlich. Und hat gar kein Fundament. Ne? Risiko komplett falsch aufgestellt. Manchmal geht das gut, aber in der Regel nicht, was dann dazu führt, dass die Börse das Böse ist. In Wirklichkeit war der Fehler aber in der Risikoaufteilung.
Genau, ne? Weil wir geben euch ein Regelwerk. Also wir sind da sehr offen und zeigen genau, was wir tun. Aber das Risikomanagement und das Thema Disziplin, das liegt an euch, ja. Wer also diese Pyramide auf den Kopf stellt, das sagen wir, und alles auf ein spekulatives Depot setzen muss, will oder kann, der kann auch durchaus mal daneben liegen und dann ist Feierabend oder zumindest ein Schaden entstanden. Und hier trennen sich dann auch schon die Bereiche zwischen großen Konten und kleinen Konten. Mit großen Konten, wie wir das machen, da kann man richtig geilen Scheiß machen. Also da gibt es richtig viele unterschiedliche Möglichkeiten, um langfristig einen sehr, sehr konstanten Erfolg zu erwirtschaften. Und jemand, der nur 5.000 Euro hat, der hat diese Möglichkeiten nicht. Wir sagen immer, an der Börse wird Geld mit Geld verdient. Es gibt dann noch verschiedene Techniken, die zeigen wir dann auch, wie man das ein bisschen vielleicht optimieren kann. Aber grundsätzlich braucht man schon ein bisschen Geld. Also ich sage mal, für einen sauberen Investoransatz kann man natürlich mit der ersten Aktie beginnen. Aber ab wann kann man ein richtiges Risikopositionsmanagement eigentlich richtig aufziehen? Ab wie viel würdest du sagen, Arne?
Also ein richtig gutes Management. Ich selber, also wir kommunizieren das in unserem Kundenkreis auch. 50.000 ist schon nötig, um da mal was Gutes zu machen. 20.000 geht auch, da wird es aber ein bisschen knapp. Wir sind gerne ab 50 plus unterwegs.
Genau, und alles darunter, da muss man dann schon Abstriche machen. Ne? Da kann man entweder nicht spekulieren und baut erst mal ein Fundament oder umgekehrt. Das Fundament wird etwas benachteiligt, dafür spekuliert man dann ein bisschen mehr. Also, das ist so die Größenordnung mit den Kosten, mit den Steuern, mit der Aufwand, den man den so hat, den sollte man da in dem Bereich berücksichtigen. Und damit haben wir schon zwei wichtige Punkte in dieser Pyramide, die wir euch gerade gezeigt haben. Das wäre die Disziplin, die gehört bei uns in die Ebene 2. Ne? Das ist in dem Fall Übung, Erfahrung und Routine. Und wer ein gewisses Vertrauen in sein Regelwerk hat und das auch funktioniert, der kriegt diese Disziplin dann automatisch. Da setzen wir auch dann an mit unseren Webinaren und auch wir gehen vor mit echten Geld, also Depots, Echtgelddepots, um eben den Leuten, den Zuschauern, den mit der Community zu zeigen, Disziplin, wir gehen auch mal durch so eine Trump-Wahl, durch einen Brexit, durch den Corona-Crash sind wir durchgegangen. Ja, wir haben damals, da hatten wir noch den TB-Service nicht, mit unserem Vater die Finanzkrise durch und überlebt. Das war eine heiße Phase. Aber da haben wir viel gelernt, was Disziplin und eben Regelwerk bedeutet. Wie gesagt, da haben wir euch einen Tipp hier, einen Link eingemacht. Und ich will jetzt nochmal auf das Thema, und da frage ich dich, Edda, auch Kapital, ein großes oder ein kleines Konto? Was würdest du sagen, was ist eigentlich ein großes und was ist ein kleines Konto für dich? Ja, du bist noch gemutet.
Den Hinweis, oh, schwierig zu sagen. Das ist, für mich ist ein kleines Konto alles vielleicht unter 100.000 und alles drüber ist ein großes Gesamt. Ja, also ist nicht das zum
Ja,
Traden,
ja.
sondern das Gesamt hat. Das wäre so meine Einschätzung.
Genau, und da gehen die Einschätzungen teilweise auseinander. Also wir hatten auch schon, ich sag mal, sehr vermögende Leute, die haben gesagt, so alles unter 500.000 ist ein kleines Konto. Also solche Leute gibt es tatsächlich. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich habe mir 1.000 Euro zusammengespart. Das ist schon ein großes Konto. Ich habe 1.000 Euro zusammen, da habe ich lange für zusammenlegen müssen. Also ich will da nichts groß oder klein reden und ich bin da völlig deiner Meinung, aber die Einschätzung ist eine komplett unterschiedliche. Und der André Costolani, der hat es so schön gesagt, ne, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, der darf nicht spekulieren, weil sonst ist das wenige Geld auch weg. Und wer gar kein Geld hat, naja, dem bleibt nichts anderes übrig. Der muss spekulieren, weil sonst kriegt er überhaupt nicht den Fuß auf den Boden. Und das ist ein Ansatz, den wir hier an der Stelle mitgeben wollen. Das Problem ist natürlich, wenn man direkt mit dem Spekulieren anfängt, und nur spekuliert, das kann eben auch mal daneben gehen, ja. Und jemand, der ein gutes Vermögenskonzept hat, der macht dann wie eins, wer viel Geld hat, kann viel spekulieren und das sauber aufstellen. Und das will ich gleich mal zeigen, wie wir das angehen. Auch mit Beispielen aus der Realität, ne? Um die Pyramide so ein bisschen mit Leben zu füllen, habe ich das jetzt mal hier so dargestellt, damit jeder sein eigenes Vermögen, das er hat, prozentual gewichten kann, wie wir das gerade sehen. Ob das jetzt 10.000, 50.000, 100.000, 1 Million oder von mir aus auch 10 Millionen sind. Mathematische Konzepte bleiben ja gleich. Aber absolute Zahlen nicht. Und da kennen wir uns mittlerweile ganz gut aus, ne? Also wenn du ein Trading-Depot, und da werden wir gleich mal gucken, ein Trading-Depot machst, und das machen wir ja, und da spekulieren wir dann und wir wollen 100, 200, 300% Rendite haben. Dieses Depot schwankt aber auch um 50%. Dann ist das ein Unterschied, ob du das mit einem 5.000 Euro Depot machst, dann schwankt 50% um 2.500 Euro, oder mit 500.000, dann schwankt es eben um 250.000 Euro. Da sagt man, mathematisch ist doch dasselbe. Also wir haben Kunden, die schreiben uns, ja, das ist doch ein mathematisches Konzept, das kriege ich hin, das ist kein Problem. Und die Realität ist meistens dann doch eine andere, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da geht ja auch dieses Thema Gier mit rein. Das wirst du auch kennen durch den vielen Kontakt, den du mit mehreren hast, Edda. Das Thema Gier spielt bei jedem eine Rolle. Und da kann ich auch von einer ganz kurzen Story erzählen. Ein sehr vermögender Mann, der auch bei uns eben Optionsscheindepots mitmacht. Und der hat sich auch mal vergriffen, nämlich das Thema Gier griff ein. Und obwohl er mehrere Millionen hat, ist er mit einem Optionsscheindepot ins Rennen gegangen, was über 400.000 Euro Kapital hatte. Dem ist dann auf einmal dann doch etwas anders geworden, ne, als so ein Depot auch mal 20 plus, 20 minus, 20 plus. Also dann merkt man schon, die absoluten Zahlen, die sind dann auch doch ein Faktor, der die Emotionen auch mal durchstarten lassen.
Und da gibt es von uns einen Tipp. Fang klein an und arbeite dich nach oben hoch, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast. Und unterschätze nicht die Depotschwankungen. Wenn ich dann so gewisse Schwankungen hier zeige, 20-30% Schwankungen, das sieht auf dem Papier dann einfach aus. In der Realität sieht das dann manchmal ein bisschen anders aus. Ja, und was ist eines der wesentlichen Konzepte, wie wir uns vor der Gier schützen? Immer wenn wir in der Spekulation, in der Spitze der Pyramide Gewinne machen, wird ein Teil davon ins Fundament uminvestiert. Wir kaufen dann echte Aktien, teilweise auch Gold oder ähnliches, ja, um unser Vermögen langfristig auf- und auszubauen. Und so ein Tag ist heute. Eines dieser Depots verkaufen wir heute. Na, also so gegen 16 Uhr, dann sind die amerikanischen Märkte auch geöffnet, werden wir eines dieser Depots realisieren. Es steht aktuell bei etwas über 70%. Und was machen wir dann mit einem der Teilgewinne? Na, wir kaufen Aktien.
Ab ins Fundament.
Ein Teil wird wieder reinvestiert, also neu in die Spekulation. Das ist das, was wir im Seminar zeigen werden. Aber nicht alles. Warum? Es wird irgendwann mal dieser unangenehme Rücksetzer kommen. Ich habe jetzt hier mal die Gewinner und Verlierer der letzten Jahre mal eingeblendet in diesen Depots, die wir gemacht haben. Und wer genau hinschaut, sieht 2021 auf 22, da haben wir auch mal einen minus 88%. Hat uns das komplett aus dem Rennen geworfen?
Nein.
Nein. Warum? Erstens haben wir zwei spekulative Produkte parallel, also es ist nur die Hälfte, ne? Und es ist in der Spitze der Pyramide. Und das ist ein wichtiges, bei dem das wirklich Klick macht, der das versteht, hat auch vor neuen Krisen nicht mehr Angst, weil man freut sich fast schon auf Krisen. Warum? Du hast ja Kapital im Stock, ja, das wackelt ein bisschen, aber du kannst Chancen immer wieder nutzen und einsammeln. Ja. In Corona haben wir Google und Microsoft gekauft, beim letzten Rücksetzer haben wir Meta gekauft. Ja. Also es gibt dann immer mal so Chancen, wo man denkt, was ist denn hier eigentlich los? Das kann ich gar nicht verstehen. Da will ich was investieren und das nehme ich dann mit und dann sind eben auch solche Renditen möglich.
Das ist auch mal die Brücke zu deinem Einstieg, dieser sogenannte Tiefschlag. Ne? Wenn man mal einen Tiefschlag kassiert hat, dann muss man auch wieder aufstehen können. Und das geht nur, wenn man ein gutes Konzept für sich hat. Und dieses Konzept ist bei uns in dieser Pyramide sauber dargestellt, dass eben ein breites Fundament da ist, aus dem man auch schöpfen kann, um immer, immer wieder in den Ring steigen zu können. Ne? Um das mal quasi mit der Boxsprache zu sagen.
Ja, und da halten wir auch nicht hinterm Zaun oder verheimlichen irgendwas. Wir sagen den Leuten ziemlich konkret, wenn du spekulierst, was da passieren kann und was nicht. Ich will an der Stelle jetzt mal ein bisschen da eintauchen in dieses spekulative Thema, wie wir da vorgehen. Das, was ihr hier seht, ist mal die Weltkugel, die ist mal exemplarisch. Auf der Welt gibt es ungefähr 40.000, 41.000 Aktien, steigende Zahl, es werden immer mehr. Aber von den 40.000 sind ungefähr 90% überhaupt nur in 10.000 dieser Aktien verteilt, also das Kapital. Brauchen wir 10.000 Aktien, um langfristig erfolgreich zu sein?
Nein.
Nein, braucht kein Mensch. Wir suchen uns aus diesem Universum etwa 40 Aktien, eigentlich 160. Wir haben noch ein paar langfristige Momentum-Handelssysteme. Da greifen unsere Systeme auf 160 Aktien zu. Und die sind auch fundamental vorsortiert. Also da gucken wir wirklich in die Bilanzen, dafür haben wir den Norbert auch dabei, der checkt das dann und da darf dann im Prinzip unsere systematischen Produkte oder unsere systematischen Konzepte drauf zugreifen. Für die Spekulation grenzen wir das auf 35 bis 40 Aktien pro Jahr ein, damit wir es auch überblicken können. Und daraus machen wir ein Depot und wählen 10 bis 12 Aktien aus. 10 bis, also 11 bis 12. Warum? Das ist ein statistisches Mittel für Swing Trader, für Spekulative. Eine gute, sinnvolle Diversifizierung. Dafür brauchst du keine 1000 Aktien. Das ist nicht sinnvoll diversifiziert. Es gibt da die schönsten, auch wissenschaftlichen, akademischen Ausarbeitungen, was gut diversifiziert ist, wenn du fundamentale, gute Aktien nimmst, Trendfolge betreibst und wir benutzen in dem Fall auch noch eine gewisse Saisonalität und dann die Dinge kombiniert hast, dann reichen in der Regel zwischen 8 und 14 Aktien aus. Wir haben uns für 11 entschieden. Warum? Fußball. Damit können die meisten was anfangen.
Das seht ihr auch in diesem Bild da. Ne, ich zeichne diese Grafiken immer selber. Das ist so ein bisschen auch mein Hobby. Ne? 11 Stück, das ist wie eine Fußballmannschaft. Da gibt es ja auch Stürmer, also ein paar, die wirklich nach vorne gehen und die Tore schießen. Dann gibt es aber ein paar Mittelfeldspieler, ein paar Verteidiger. Und so ist das in dem auch aufgeteilt. Ne? Wir werden nicht nur die Tesla-Aktien da vorne in das Feld reinsetzen und 11 Stück davon wählen, sondern das wird etwas aufgeteilt.
Genau, und das ist sinnvoll.
Ja? Und Teilnehmer möchte wissen, auf welche Kennzahlen achtet ihr dabei, wenn ihr diese Auswahl macht
für eure Mannschaft? Diese Auswahl ist also eine der Grundauswahl, ist gar keine Kennzahl, sondern erstmal Branchen und Sektoren. Ja, also wir unterscheiden zwischen medizinischen Unternehmen, zwischen Automobilunternehmen, zwischen Konsumaktien, Antizyklika, Zyklika. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann unterscheiden sich die, dann muss man die schon genauer angucken. Du kannst ein Biotech-Unternehmen nicht mit einem Industriewert 1:1 vergleichen, KGV, ja, oder solche Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Das ist bei einem Biotech-Unternehmen anders als beispielsweise bei einer Mercedes oder einer Lufthansa. Das heißt, wir gucken sehr genau drauf und die Kennzahlen unterscheiden sich dann meistens innerhalb dieser Branche und Sektoren. Da kann man die durchaus angucken, aber bei, ich sag mal, spekulativen Tech-Werten gucken wir dann lieber auf den Verschuldungsgrad und auf die Gewinne, die die erzielen, während bei Konsumtiteln eher auf die Konstanz, wie werden Dividenden gezahlt, Cashflow-Verhältnis und so, wie sowas ist, ja. Also da kann man tiefer drin eintauchen, aber das ist schon ein ziemlich breites Spektrum. Aber das werden wir jetzt am Wochenende genau machen. Ne? Da nehmen wir uns 2 Tage Zeit und wenn dich das interessiert, unser Seminar, da wirst du dann genau in dem Bereich geschult, ja. Auf die Aktien, die wir dann auswählen, haben wir nicht nur die Aktien, man kann diese 11 Aktien auch durchaus ins Rennen schicken, kaufen, ne? Hier, Börse Frankfurt, wir ordern dann tatsächlich da auch in dem Bereich, aber du kannst natürlich auch Derivate darauf handeln. Wir haben ja auch schon mal eine Derivate-Sprechstunde gemacht, gar nicht so lange her, gefühlt gestern, ja. In der Realität wahrscheinlich über ein Jahr.
Ende 22 war es, glaube ich.
Ende 22.
Also die Zeit rennt, ja.
Naja, auf jeden Fall K.O.-Zertifikate, dann Faktor-Zertifikate, Optionsscheine, also was es da so alles gibt. Wir arbeiten natürlich auch mit Optionen und mit Futures, aber das ist dann wieder sehr individuell, wie du, bei welchem Broker du aufgestellt bist und welches Kapital du auch hast. Also ein Future, da brauchst du in der Regel etwas mehr Kapital, bei den Optionen brauchst du etwas mehr Fachwissen, bei CFDs musst du sowieso extrem aufpassen und dann bei den Zertifikaten musst du auch ein paar Sachen wissen. Keine Frage, ne? Ich habe hier mal so ein Diagramm eingezeichnet, wie wir mathematische Vorteile tatsächlich in Gewinnvorteile an der Börse ummünzen. Das machen wir. Ne? Das ist Spekulation. Das machen wir in der Spitze der Pyramide. Und da wollen wir natürlich Dinge verwenden, in dem Fall eine Investition machen. Wenn sie gegen uns läuft, wollen wir wenig verlieren. Aber wenn sie trifft, wollen wir exponentiell schnell im Gewinn steigen. Solche Möglichkeiten gibt es. Wir zeigen, wie wir das machen. Regelwerk erklären wir dir auch und wir haben schon so viele Leute, die das eigenständig machen, die dann irgendwann sagen, Falk, ich habe es gecheckt, ich mache das jetzt selbstständig und sie sind erfolgreich. Ne, ob sie erfolgreicher sind als wir, gibt es tatsächlich auch, ja, das sind manche, aber ist auch eine schöne Nachricht. Also die Dinge, die wir dann beibringen, kann man eigenständig machen und zwar nicht als Vollzeit-Trader, sondern end of day, am Ende des Handelstages als Berufs-, als Swing-Trader. Man darf halt dann nicht gierig werden. Ja. Jo, und dann kommen wir mal zum Gewinnspiel. Ne? Wir hatten ja gesagt, ja, wir stellen mal eine Frage und wir wollen euch ja mal zu einem der Webinare oder der Seminare einladen. Hier seht ihr mal ein paar Bilder aus unseren Präsenzseminaren. Das nächste wird aber ein Online-Seminar werden. Das nächste wird
online sein, über Zoom.
Genau, ein Zoom-Link und das werden wir zusammen machen. Und das wird seinen Preis kosten, ich habe es hier mal eingeblendet, am jetzigen Wochenende sein. Und wir wollen 3 dieser Plätze verschenken, wenn man uns eine E-Mail schreibt.
Ja.
Und die Frage ist, Arne, du kannst ja mal vorlesen.
Welche beiden Dinge sind laut Benjamin Graham wichtig für Börsenerfolg? Da gibt es mehrere Antworten. Na, zuerst ist es Gier und Skrupellosigkeit oder zweitens Verschlagenheit und Glück oder Regeln und Disziplin, Kraft und Talent oder Verschwiegenheit und Stärke. Richtige Antwort einfach an unsere E-Mail-Adresse und dann habt ihr die Chance dabei zu sein.
Genau, ist eine einfache Frage, würde ich sagen. Wir sagen viel Glück, ja, dass man da auch tatsächlich dann ordentlich hier geschult wurde. Ein kleines Augenzwinkern. Aber in dem Fall, wir wollen halt jemandem die Gelegenheit geben, bei unserem Seminar nochmal dabei zu sein, um vielleicht auch hier mal zu berichten, wie das Ganze dann aussieht. Jetzt haben wir uns die Spekulation angeschaut, jetzt wollen wir aber auch nochmal was verschenken im Bereich der Investition.
Richtig.
Das haben wir nämlich vor 4 Jahren, 5 Jahren, wann haben wir das erste da gemacht? Edda, 2020 war es, ne? Da haben wir...
Ich glaube, kurz vor Corona war das.
Da haben wir mal ein Investitionsdepot vorgestellt. Ja, ich habe mal die Rendite dieses vorgestellten Depots hier mal eingeblendet. Das, was wir damals schon hier vorgeschlagen haben. Und bei so einem Fundament, das seht ihr hier, steht das Risiko im Vordergrund. Wir wollen möglichst wenig verlieren. Das wird uns nicht jedes Jahr gelingen. Es gibt Krisenjahre wie 2002, das war das Platzen der Dotcom-Blase. Also das war schon die Endphase. Dann 2008 die große Weltfinanzkrise und jetzt 2022, da haben wir auch mal einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das war der Einmarsch da Putin in der Ukraine. Das zieht die Börse in Mitleidenschaft und das kann man auch von einem Buy-and-Hold-Ansatz jetzt nicht ganz weghalten. Das muss man dazu sagen, also Schwankungen gehören dazu. Aber wenn man da eben ein gutes Konzept hat und gut diversifiziert, und in dem Fall meine ich diversifizieren, nicht indem man sagt, naja, die machen Cola, die machen Gummireifen und die nächsten, die machen hier von mir aus Versicherungen, sondern wir gucken uns das mathematisch an. Korrelationen nennen wir das. Aktien dürfen nicht stark miteinander korrelieren, also gleichförmig laufen. Und wenn wir das hinbekommen und dahinter dann ein fundamental gut aufgestelltes Unternehmen ist, das Geld verdient, dann wollen wir da rein investieren. Ja. So einfach ist das, ja. Da wollen wir dran partizipieren, die wollen wir kaufen, diese Aktien, die wollen wir sammeln. Und wie gehen wir dabei vor? Ne, hier habe ich das mal gezeigt. Ne. 2021 war ein Rekordjahr bei uns übrigens, das war direkt nach unserem Webinar. Wir suchen wieder Aktien aus diesen 40.000 aus. Aber für echte Einsteiger bringt es ja nichts, wenn wir da 100 Aktien vorschlagen. 5 Stück. Das sind die 5 Top-Titel, die wir nutzen, die da wären. Microsoft, danach eine Pepsi finden wir gerade ganz cool. Ja. Eine Linde ist mit dabei und eine Procter & Gamble. Das sind so diese Aktien, die wir einem Anfänger nicht nur empfehlen können, sondern da stehen wir wirklich dahinter. Das sind Unternehmen, die langfristig hochprofitabel sind, die wissen, was sie tun, die gut aufgestellt sind. Und das soll ein Start in ein Fundament sein, ein Start. Ich sage es immer so, wenn jemand Kinder bekommt oder vielleicht Enkel oder ähnliches, dann stellt sich ja die Frage, was für Aktien kaufe ich dem, damit er mit 18 vielleicht irgendwann mal ein schönes Auto kriegt oder seinen ersten Urlaub macht oder sowas. Ja? Mit solchen Aktien hast du in der Regel eine richtig geile Rendite zum Schluss. Ja? Vor allem 18 Jahre, wenn du da allein 10% pro Jahr hinbekommst, dann ist aus den 5.000 schon mal ordentlich was mehr geworden. Ne? Inflation will ich gar nicht auf das Thema jetzt tiefer eingehen. Aber hier dieses Depot schenken wir euch ohnehin. Ja? Das könnt ihr euch bei uns runterladen, gibt es bei uns auf der Seite. Wenn ihr es nicht findet, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und dann könnt ihr den Einblick in dieses Depot haben. Wir machen nämlich auch Folgendes. Wir machen dann wir weisen bei diesen Aktien darauf hin, wann gute Gelegenheiten zum Einstieg sind. Und zwar dann, wenn wir beide kaufen. Wenn wir sagen, ey, jetzt ist Microsoft geil, dann kaufen wir. Aber es gibt aber auch den Fall, den hatten wir letztes Jahr mal, die ist so gut gelaufen, da nehmen wir auch mal Gewinne mit. Ne? Also hier ein bisschen diversifizieren, wieder ein bisschen verteilen.
Eine Frage zu, wie viele Werte sind in eurem Starterdepot?
5.
In eurem Startup-Depot sind diese 5, die ihr gerade genannt habt.
Genau, 5 Stück, aber das ist der Start. Ja. Wir arbeiten mit 21 Aktien Aber 21 Aktien, wir sagen immer 1000 Euro pro Position sollte man schon kaufen als Aktie, um eben damit sich Transaktionskosten und ähnliches auch rentieren. Und 21 Werte mal 1000 sind mindestens 21.000 Euro. Da sagt der ein oder andere, der ein kleines Depot hat, das habe ich gar nicht. Womit fange ich denn an? Und das sind genau diese fünf Aktien: Microsoft, Procter & Gamble, Linde, Pepsi und danach. Das ändert sich ab und zu mal, aber das sind Aktien, die sind sehr gut korrelieren. Also die korrelieren nicht miteinander, ob außer Procter & Gamble und Pepsi ein bisschen, aber die anderen sind sehr schön in der mathematischen Korrelation. Es ist kein Klumpenrisiko.
Okay, also das Kriterium ist hier gute, solide, fundamentale Basis und da, dazu dann aber auch noch eine möglichst geringe Korrelation zwischen den Einzelwerten.
Ja, genau.
Auch die Frage von jemandem dazu, wo seht ihr da den Trend bei Procter und Gamble?
Der Trend bei Procter & Gamble ist weltweit, wir werden immer mehr Menschen. Was macht Procter & Gamble? Antizyklische Konsumgüter. Hört sich ein bisschen kryptisch an. Was ist das? Hygieneartikel, Zahnpasta, Waschmittel, sowas, ja. Und wenn weltweit die Bevölkerung wächst, und damit meine ich gar nicht mal unsere westliche Welt, sondern teilweise eben auch die Emerging Markets und ich sag mal, wachsenden Staaten, da ist Procter & Gamble weltweit mit vertreten und die wollen irgendwann eben auch diese Markenprodukte, die wir so haben, wie sie da alle heißen, Head and Shoulders und was, Gillette und der ganze Kram, ja. Und damit verdienen die konstant Geld, vor allem, das ist wichtig, vor allem in Krisenphasen, weil wir wollen in der Regel auf die Zahnpasta dann doch nicht verzichten, oder?
Okay, da habe ich ja nun mal eine passende Frage dazu. Euer Basisdepot, 21 Werte waren es. Wenn ihr da nach Zyklikern und Nicht-Zyklik oder zyklischen, antizyklischen Werten unterscheidet, bezieht ihr da auch die Konjunktur mit ein oder gibt es da ein anderes Modell, welches Gewicht jetzt das Einzelne hat?
Wir machen es so, also das sind ja dann Konjunkturzyklen, die über Jahre laufen. Und wenn dann einer der Werte, und das haben wir gerade, die Big Tech-Werte, ja, so eine Microsoft, die hat sich vervierfacht. Wir haben sie vervierfacht im Depot, weil die einfach in den letzten Jahren saugut gelaufen ist. Dann schneiden wir ab und zu mal was von den Gewinnen ab und reinvestieren das in den Fällen diese, ich sag mal, antizyklischen Werte, die nicht so besonders gut gelaufen sind. Und damit wird das Depot, ich sag mal, immer etwas austariert. Das nennen wir Rebalancing. Also dann wird das Produkt, also unser Portfolio neu ausbalanciert. Ist aber eine sehr individuelle Geschichte. Der eine will das mathematisch sehr korrekt haben und immer alle gleich gewichtet haben. Wir beide sind da ein bisschen entspannter. Wir kappen immer mal so ein bisschen die Gewinner und füllen so ein bisschen die Verlierer auf. Das muss jetzt aber auch nicht auf die dritte Nachkommastelle passen, ja. Also, wir wählen ja ohnehin Aktien aus, die wir als Investition haben wollen. Und in der Regel kaufen wir diese im Fundament auch dann nach, ja, wenn wir etwas Geld übrig haben oder wenn sich Gelegenheiten bieten, ne? Corona war ein schönes Beispiel, ne? In Corona hat Google und Microsoft 30, 40% Rücksetzer gezeigt. Da konnten wir uns nicht vorstellen, dass deren Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. War uns unbegreiflich. Und da mussten wir zugreifen, weil man hat uns die Aktien mehr oder weniger hinterhergeschmissen. Da dachten wir, das ist doch geil, ja, greifen wir zu. Und heute gibt es die ein oder andere Aktie, die wir machen, so antizyklische Konsumgüter, da haben wir auch schon ein bisschen was zugegriffen. Ne? Wenn es ein bisschen kritisch an der Börse wird, Rezession und geopolitische Spannung und die Wahl in Amerika, dann werden wir ein bisschen konservativer und da gibt es ja schöne Aktien, die dann relativ stabil sind.
Und vielleicht habe ich es nur verpasst, aber wie oft geht ihr ans Rebalancing? Also wie oft nehmt ihr das euch dann?
Also wir machen zweimal im Jahr ein Seminar und in dem Seminar besprechen wir auch, ob wir ein Rebalancing machen oder nicht. Das geben wir natürlich an alle unsere Teilhabenden, also alle, die da nicht im Seminar sind, natürlich mit raus. Aber in der Regel ist das pro Jahr einmal, dass wir in so ein 21er Depot eingreifen. Also das hält sich wirklich in Grenzen. Ja. Wenn mal natürlich stärkere Bewegungen sind, wie seit Corona war ja diese expansive Geldpolitik, dann haben wir auch zwei, dreimal mehr eingegriffen. Wenn sich die Märkte normal verhalten, rechnen wir mit ein bis zwei Aktionen pro Jahr in einem Investitionsdepot. Das ist so die Größenordnung, mit der man rechnen kann. Und das ist wirklich jetzt kein, ich sag mal,
Naja,
nicht
man muss
stressig.
auch dazu sagen, Börse bewegt sich ja und jeder Einzeltitel bewegt sich unterschiedlich. Und wenn mal notwendig ist, ein Rebalancing zu machen, weil einer dieser Kandidaten voll durchgestartet hat, dann würden wir das natürlich auch unabhängig von diesem Regelwerk machen. Ja, also sowas kann ja passieren. Man gucke jetzt mal auf Nvidia. Ich weiß, dass einige unserer Kunden auch Nvidia mit im Depot drin haben und wie das durchgestartet ist. Da muss auch mal etwas frühzeitiger ein Rebalancing gemacht werden, um dann nicht doch die böse Überraschung ein halbes oder ein Dreivierteljahr später zu kriegen, wenn so ein Wert auch mal wieder verliert.
Ja, die Börse sind ja, kennst du selbst, Emotionen, Gier, mal ist die alles toll, dann schießt die Börse nach oben und dann plötzlich macht's Klick und dann ist alles doof und dann fallen auch die schönsten Werte mal zurück. Ne? Kostolani hat es mal, glaube ich, gesagt, oder irgendeiner von diesen Legenden, die Börse ist wie so ein Hund beim Spazierengehen. Mal rennt sie nach vorne, mal rennt sie nach hinten. Wenn sie nach hinten rennt, kaufen wir ein bisschen ein. Wenn sie nach vorne geht, dann nehmen wir halt mal Gewinne mit. Und so probieren wir uns dann durch die verschiedenen Phasen, ich sag mal, mit einem sinnvollen Risikomanagement immer aufgestellt, ja, durchzubewegen. Und dann nehmen wir euch als Zuschauer, als Mitteilhaber mit. Wir zeigen, wie wir vorgehen und unsere Erfahrung ist da sehr positiv.
Wäre doch eigentlich genau im Moment so eine Situation, oder? Einer eurer fünf Werte, zumindest einer, habe ich jetzt so in Erinnerung, ist ja da mit dabei bei denen, die jetzt gerade so die Preise nach oben treiben.
Ja. Eine Microsoft, ne? Also die ist schon richtig gut gelaufen, ja.
Ja, die haben auch ein verdammt gutes Geschäftsmodell. Das muss
Ja.
man nun mal auch sagen. Das war ja auch der Grund, warum wir in Corona uns fragten, hä, was ist denn da los? Wieso muss so ein Titel da so massiv verlieren? Ja, das ist ja unmöglich. Ganz im Gegenteil, das wird immer mehr in diese Systeme reingehen. Solche Überlegungen muss man jederzeit anstellen und auch immer wieder neu überdenken. Ne? Denn auch so ein Modell kann ja mal kaputt gehen. Das ist jetzt aus unserer Warte gerade bei dem Thema Microsoft nicht der Fall. Aber so solche Dinge muss man immer und immer wieder überprüfen.
Ja, ich mache wöchentlich sogenannte Intermarket-Analysen. Da gehen wir auch auf so geopolitische Dinge ein. Und eins kann man aktuell eindeutig, ich sag mal, als Fakt belegen. Die Konzernstrukturen gewinnen immer mehr an Macht, während so der Mittelstand und kleinere Unternehmen eher federn lassen. Und das kann man gut oder schlecht finden. Man kann an der Börse davon partizipieren. Und das ist das, was wir auch tun. Ja, das, was sich gerade durchsetzt, da investieren wir. Wir haben eine kleine, ein Manko, das wir machen. Wir kaufen keine direkten Rüstungskonzerne. Die haben wir ausgeklammert. Das ist so eine ethische Geschichte. Da wollen wir einfach nicht mitmachen. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben nichts dagegen, wenn da einer mitmacht oder nicht. Das ist seine Sache. Wir haben sie für uns ausgeklammert. Aber die anderen Trends, sei es Nahrungsmittel, sei es Medizintechnik, sei es KI-Technologie, sei es Chipindustrie, ja, warum denn nicht? Da gibt es auch so schöne Chancen, da kann man mitmachen.
Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen zu der Spitze von eurer Pyramide und zum Trading. Und zwar möchte eine Teilnehmerin wissen, wie ihr es mit den Kosten haltet. Also was seht ihr für eine Kostenbestandteil kritisch, wenn ihr am Traden seid?
Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also die Kosten beim Trading an sich oder die Kosten für unseren Service?
Also Basis ist hier hin und her macht Taschen leer, ist ja was dran.
Ja, ah ja, okay. Also die tatsächlichen Transaktionskosten. Ja, wir minimieren die tatsächlich auf ein Minimum. Wir arbeiten mit sogenannten Filtern, Trendfiltern, also sehr effizient. Wir handeln nicht alle Signale, die wir haben. Und bei diesem Optionsscheindepot, was wir da gesagt haben, diese 11 Kandidaten, die kaufen wir, halten und verkaufen sie. Das sind genau 22 Transaktionen pro Jahr. Also, ne, mal die Transaktionsgebühren. Wir zahlen im Schnitt so 6 € pro Trade beim Einstieg und auch beim Ausstieg. Und wir sagen, naja, du solltest schon so mit ungefähr 6.000 € so ein Depot mitmachen. Dann fallen genau diese Transaktionsgebühren nicht ins Gewicht. Also wir machen hier kein Daytrading, wo du täglich 20 Mal rein und raus gehst. Das ist auch nicht für Berufstätige und für den Normalo nachmachbar. Da gibt es auch schöne Techniken, aber das ist nicht unser Doing. Wir zeigen eher, ich sag mal, den Investor-Swing-Trader-Ansatz. Und da kann man so bei uns, je nach Handelssystem, das wir haben, so mit pro Woche ein bis zwei Signalen rechnen. Ne? Da ist man dann schon ein bisschen aktiver. Wie wir finden, jetzt noch nicht so aktiv, dass man es neben der Arbeitszeit nicht schaffen kann. Aber da ist auch was zu tun, weil Disziplin, ne? Also wenn man etwas macht, dann sollte man es auch tatsächlich konsequent durchziehen. Es geht ja um dein Geld, ne? Also nicht um irgendwelches Spielgeld, wir haben kein Monopoly hier, sondern es geht um Rendite. Also wir sind hier in einem Haifischbecken-Börse und da sollte man das Ganze dann auch ernst nehmen. Und ich denke, mit 2, 3 Aktionen pro Woche ist man da gut bedient. Bei den Investitionen ist es ja anders, ja. Da kaufen, halten, liegen lassen. Eine Microsoft, die verkaufen wir nie komplett, nie. Ja, die wollen wir, die haben wir seit 1994, haben wir, glaube ich, unsere ersten Microsoft-Aktien. Die wollen wir schon aus historischer Sicht weiter vererben.
Jetzt noch eine Frage zum Traden. Ab wann verkauft ihr? Was ist für euch ein Gewinn? Ab 100% oder früher? Oder wartet ihr auf ein Signal? Oder gibt es gar keine Schwellen?
In dem Fall haben wir einen sogenannten Zeitstop oder wir gucken auch teilweise darauf innerhalb der Saison. Dann ist aber nicht der prozentuale Gewinn entscheidend. Das ist eigentlich nie das Kriterium. Wir haben schon Scheine verkauft mit 1200% Gewinn. Wenn wir den schon bei 100% rausgeworfen hätten, Katastrophe. In dem Fall ist es so, dass wir das an den Rahmenbedingungen machen. Das sind in der Regel statistische Gründe. Es gibt 2 Punkte im Jahr, wo es in der Regel an der Börse mal rückläufig ist. Das ist genau jetzt, so in der Märzphase und meistens dann nochmal so später in der September-Oktober-Phase. Und in der Vorphase, vor dem Sommerloch, vor diesen Rücksetzern, machen wir in der Regel dann eher Gewinnmitnahmen. Und während dieser Rücksetzer starten wir neue Depots. Deswegen ja auch dann im März das Seminar, da erklären wir, was wir vorhaben. Wir gehen ja nicht sofort rein in den Markt. Wir warten auf die nächste Gelegenheit. Steigen dann ein und im März, dann gucken wir wieder halbjährlich oder vierteljährlich, sind die Börsen gut gelaufen, machen wir Gewinnmitnahmen oder nicht. Ne? Also wir takten das durch, dann nehmen wir euch mit. Und das ist dann abhängig auch von den Märkten. Es gibt manchmal trendstarke Märkte, da musst du nicht viel tun. Und es gibt manchmal so wie jetzt Choppy-Märkte, da geht es hin und her. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen.
Dann habe ich noch zwei Fragen zu der Basis von eurer Pyramide. Das eine bezieht sich auf Splits. Habt ihr da eine Systematik erkannt, was nach Splits passiert?
Ja, also Splits sind für uns jetzt irrelevant. Also Splits an sich sind schon mal ein gutes Zeichen. Klar, ein Unternehmen, das wächst, macht natürlich dann den sogenannten Split. Also wir haben es schon ganz gerne, wenn das mal splittet, aber ist jetzt für uns in der Entscheidungsgrundlage nicht wirklich wichtig. Da gucken wir tatsächlich sogar eher so auf Dividenden und Cashflow und wie viel Schulden so ein Unternehmen macht. Das ist in der Regel wichtiger als Splits, weil mit Splits, was sagt denn das? Da wird ja eigentlich das Unternehmen nur in verschiedene Teile unterteilt. Und das ist ja dann eher eine, ich sag mal, Entscheidung, wie was gehandhabt wird. Ne? Also die großen Aktien wie Microsoft, wie Google, jetzt auch die Amazon haben sich ja für Splits entschieden. Warum? Am Anfang wollten sie die kleinen Investoren nicht drin haben. Da waren sie dann Preise von 1000 bis 5000 pro Aktie. Irgendwann haben sie gedacht, naja, die kleinen Investoren wollen wir eigentlich doch haben. Dann haben die einen Split gemacht und jetzt kostet die Aktie 100 oder 120 Euro. Das ist dann auch so, ich sag mal, eine strategische Entscheidung des Unternehmens.
Ja, es gibt Leute, die sagen, ich glaube, könnte mir vorstellen, dass daher die Frage kommt. Es gibt Leute, die sagen, dass nach Splits es oftmals ein stärkeres Momentum gibt von der Aktie, weil sie optisch billiger aussähe.
Ja, das ist das, warum man das auch macht, ja. Aber das ist eher ein kurzfristiger Effekt. Also gerade bei mittel- bis langfristig sind dann doch eher die, ich sag mal, ist das ein gutes Unternehmen entscheidend? Als ob er das einen Split macht oder nicht. Aber ich habe es ja gesagt, grundsätzlich ist das schon mal tendenziell eher ein gutes Zeichen. Ja.
Dann habe ich eine
Gibt aber
letzte
auch
Frage.
Resplits, ne? Es gibt auch das Gegenteil. Ne?
Ja. Noch eine letzte Frage. Da geht es um die Frage Big versus Small Caps. Habt ihr da eine Meinung zu?
Ja.
Oder macht ihr das bei eurer Zusammensetzung?
Bei fundamental gut aufgestellten Unternehmen, also in der Vermögenspyramide, wo wir sagen, da sollst du sicher aufgestellt sein, gehen wir wirklich auf die eher Big Caps, ne? Too big to fail, große Unternehmen, die breit aufgestellt sind, weil gerade in Krisenphasen wollen wir ja unser Geld auch sicher haben. Ein Small Cap kann tatsächlich auch mal aus irgendwelchen Gründen, sei es irgendwelche Lockdown-Maßnahmen, sei es irgendwelche Lieferkettenprobleme, sei es irgendwelche neuen Regeln und Gesetze, von heute auf morgen plötzlich vor dem Ausstehen. Das passiert einem Konzern in der Regel nicht so schnell. Also da unterscheiden wir dann im Basis, im Fundament haben wir am liebsten sogar systemrelevante Aktien. Systemrelevant bei uns heißt, die sind aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Was passiert, wenn Microsoft plötzlich pleite geht? Dann ändert sich unsere Welt. Ja, das ist systemrelevant mittlerweile. Und ein Small Cap, naja, der kann schon mal verschwinden und das interessiert außer den Aktionären sonst kaum jemanden. Das gehört dann eher in die Beimischungen oder in die Spitze der Pyramide. Und wir sind keine Feinde von Small Caps. Da gibt es schöne Dinge, die man machen kann, gerade im spekulativen Bereich. Aber da würde ich dann eben nicht Haus und Hof draufsetzen.
Du meintest gerade, das sei dann eher in der Krisenphase, so dass man euch hinwenden würde zu den systemrelevanten Werten. Seht ihr uns gerade in der Krisenphase oder wie bewertet ihr die Phase im Moment?
Also wenn man auf die Börse guckt, haben wir keine Krisenphase, alles auf Allzeithoch. Wenn man mal so unter die Decke drunter schaut, ja, da ist schon nicht so alles ganz sauber, da kriselt es dann schon. Wer sich so erinnert, letztes Jahr hatten wir schon so Regionalbanken, die pleite gehen, Bankruns, dann in Amerika in England ist ein Pensionsfonds gekippt. Die Credit Suisse ist umgekippt. Also wer da sagt, eben unter der Decke passiert nichts. Da ist schon richtig kriselig. Dann haben wir eine Energiekrise hier in Europa, die wird meistens auch so ein bisschen, ich sag mal, fahrig behandelt. Das ist schon ein sehr politisches Thema. Ich persönlich glaube, wir sind in einer Krise drin. Es läuft eine fette Rezession. Das sehen wir auch an den mittel- und kleinen Unternehmen. Aber die Konzerne, die großen, interessiert das nicht. Die sind sogar Profiteur dieser Krise. Und wer da gut aufgestellt ist, kann dann eben davon auch mitnehmen. Also das ist die erste Krise, wo ich so sage, sind die Big Tech-Werte tatsächlich sogar Krisen, wie nennt man es, Gewinne, Vorteile. Und das sehen wir auch am Chart. Microsoft und Co. gehen durch die Decke, Nvidia geht durch die Decke, während so eine Conti so, teilweise wirklich schon um 70, 80% eingeschmolzen ist.
Okay, zum Abschluss, wir möchten noch ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer eure Starteraktien wissen. Also Procter Gamble, Microsoft.
Genau, fangen wir oben an. Die größte ist die Microsoft 1. Die zweite war die Procter & Gamble, die Linde. Dann haben wir die Danaher noch mit drin und die Pepsi. Und wenn du die haben willst, ist kein Geheimnis, kostenfrei bei uns auf der Seite. Da kriegst du auch erstmal die Unternehmen vorgestellt von uns, was sie genau machen. Und wir geben auch immer mal Tipps zu, wann sie fundamental unterbewertet sind, wann sie saisonal interessant zum Einstieg sind und wann wir gerade sie für interessant erachten.
Genau, ich glaube, das ist noch nicht ganz klar rausgekommen, dieses Starterdepot. Das können wir hier ganz frei auch mal so raussagen. Das ist bei uns sogar ein Login-Bereich auf unserer Webseite. Da könnt ihr völlig kostenfrei rein, ja, und könnt euch das angucken. Dieser Starterbereich soll ja Leuten helfen. Das ist nämlich eine unserer Missionen, das, was über unserem Projekt Trading Brothers drüber steht. Wir wollen wirklich Leuten helfen, dass die Börse was Gutes ist. Sich an Unternehmen zu beteiligen, ist ja was Positives, ne? Gib anderen Unternehmen Geld, damit sie damit arbeiten können. Und dann muss man natürlich wissen, welches sind gute Unternehmen. Da gibt es ein paar ethische Gründe, über die man sich entscheiden kann. Da gibt es aber eben auch ein paar wirtschaftliche Gründe. Was ist ein gutes Unternehmen? Und da, der Falk hat es gerade mal auf der Webseite aufgerufen. Einfach mal reinklicken, jetzt kostenfrei. Also das ist für uns, da ist ein Login-Bereich mit Videos, mit Erklärungen. Wir hatten dieses Jahr 2023, Ende 2023 sogar ein schönes Starter-Seminar, ein Präsenzseminar in Bad Vilbel gegeben. Leute, die das mitgemacht haben, die sind sehr zufrieden, weil die Phase ja jetzt auch gut gelaufen ist, ne? Und da hat der ein oder andere endlich mal geschafft, ein vernünftiges Depot aufzubauen.
Ja, also das sind kostenfreie Inhalte. Warum? Wir finden es wichtig, dass das in dieser, ich sag mal auch Mittelschicht hier in Deutschland ein bisschen bekannter wird. Kaufaktien, Aktien sich zu beteiligen, ist jetzt nicht verkehrt. Ist eine gute Idee. Und da wollen wir unseren Beitrag auch ein bisschen mit leisten. Das ist kostenfrei, dass es noch besser geht. Klar, 21 Aktien, die würde ich jetzt hier nicht verraten. Aber mit dem hat man einen guten Start und wie ich finde, sollte man tatsächlich auch überlegen, nicht nur für sich selbst, ja, vielleicht auch für andere, sich aufzustellen. Ihr kennt ja das Thema Inflation und ist die Rente noch sicher und ist dies und ist das. Also da sollte man tatsächlich aktiv werden.
Dann danke ich euch sehr für eure Zeit und für den Einblick. Seid ihr in Frankfurt auf dem Börsentag am Samstag?
Nein, weil wir ja unser eigenes Seminar haben.
Ja,
ist leider der Börsentag ungünstig geplant, weil wir haben unser Seminar schon für die nächsten 3 Jahre, haben wir die Termine schon gesetzt. Und manchmal gibt es da Überschneidungen. Wir wären aber gerne dabei gewesen. Die Jahre vorher hat es immer gepasst.
Dann sehen wir uns auf dem Börsentag bestimmt 2025 oder in München. Und allen, die hier dabei sind,
sehen wir uns auf jeden Fall.
Da sind wir dabei.
Das am 16., ja, am 16. März.
16.3. in München, jawohl.
Ja, und diejenigen, die jetzt das Glück haben, dir eure Plätze zu gewinnen, wünsche ich viel Spaß. Alle anderen freue ich mich, wenn ich die auf dem Börsentag sehe, weil wir sind da vertreten. Und nächsten Montag fällt leider Jon, jetzt fällt mir gerade sein Vorname, Helmut Jon aus, der kommt aber dafür im Mai dran und ich selbst sage ein bisschen was über eine ganz andere Form der langfristigen oder kurzfristige Anlage, nämlich spreche über Anleihen, weil sich das ganz viele von Ihnen, von euch hier gewünscht haben. Und vielen Dank an euch, Falk und Arne, da warten eure Zeit und wünsche allen, die hier dabei waren, alles Gute.
Jawohl, vielen Dank.
Ja, danke schön und tschüss und noch einen schönen Abend oder Tag. Wir sind ja auch 12, 13 Uhr. Guten Mittag.
Aber die später handeln, kommen jetzt dann dran.
Tschüss. Ciao.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.